Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Die Oberärzte, Hörsturz mit deinen Hausärzten.
Heute widmen wir uns mal einem bisschen ernsteren Thema. Anlass des Ganzen war ja eine Aktion letzte Woche bei uns in der Praxis, wo unsere MFAs gesagt haben, Mensch, das müsst ihr eigentlich echt mal aufgreifen in eurem Podcast, weil ja, ich glaube, das kriegt die Öffentlichkeit gar nicht so dolle mit.
Oder vielleicht auch schon. Aber tatsächlich ging es da um Pöbeleien von Patienten gegenüber unseren MFAs am Tresen. Das erlebt jeder bestimmt in seinem Job auch, aber da es uns jetzt gerade mal wieder besonders betroffen hat, haben wir gedacht, da sagen wir mal was zu.
Dazu räumen wir mal auf. Und zwar ging es in dem konkreten Fall darum, dass wir eine Patientin hatten, die der festen Überzeugung war, sie muss das Präparat nur von der einen Pharmafirma haben.
Und weil sie schon immer von dieser Pharmafirma hatte.
Genau, die letzten Jahrzehnte. Und ja, es gibt die Möglichkeit, auf Rezepten ein sogenanntes Out-Idem-Kreuz zu setzen. Das ist im Grunde eigentlich nur für Leute gedacht, die wirklich allergisch auf irgendwelche Zusatzstoffe reagieren. Und das auch nachgewiesenermaßen so ist.
Genau, und das bedeutet im Prinzip out idem, dass die Apotheke dann den Wirkstoff nicht gegen ein anderes Medikament mit demselben Wirkstoff austauschen darf. Also es muss auch genau dieses Medikament von der Pharmafirma dann auch herausgegeben werden.
Genau, ich glaube, wahrscheinlich kennt ihr das auch, ne? Wenn wir, was weiß ich, zum Beispiel Ibuprofen aufschreiben, dann kommt das einmal von der Pharmafirma oder von einer anderen Pharmafirma. Das kann sich auch tatsächlich ändern, weil die Krankenkassen Rabattverträge mit den Pharmaunternehmen haben, die dann auch immer mal wieder neu verhandelt werden. Und so kommt das zustande.
Genau, also es ist am Ende des Tages so, dass wir als Hausärzte dazu verpflichtet sind, diese rabattierten Medikamente von den Krankenkassen auch zu verordnen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist auch nichts, was wir so beschlossen haben, sondern wir müssen das durchsetzen, genauso wie ein Polizist Gesetze durchsetzen muss, die er nicht selber erlassen hat.
Der wahrscheinlich auch leider genug bepöbelt wird und deswegen, ja, ich glaube, das kriegt man im Alltag ja immer mehr mit, dass egal in welchen Bereichen die Leute wirklich zum Teil aggressiv und unnötig aggressiv reagieren. Und wir wollten nochmal sensibilisieren, dass man an vielen Stellen erstmal drüber nachdenken sollte, ob man den Gegenüber jetzt anmachen muss oder ob es vielleicht einfach sein Job ist und er einen nicht ärgern will, sondern einfach nur seinen Job macht.
Ich glaube, jeder von euch kennt so Situationen bestimmt aus seinem eigenen Berufsleben auch, dass man natürlich gerade bei solchen Begegnungen total gefrustet ist. Man kann vielleicht 10 gute Begegnungen den Tag mit Patienten oder Kunden oder wo auch immer ihr arbeitet gehabt haben und der eine, der dann mit so einer Nummer kommt und dort sich dann verbal irgendwie auslässt oder was auch immer. Das bleibt einem dann halt wirklich über Stunden hinterherhängen und versaut einem manchmal den ganzen Tag. Und das ist eigentlich völlig unnötig, weil wir glauben, dass man immer alles mit einem vernünftigen Ton miteinander gelöst bekommt. Und wenn der Gegenüber auch einfach nur mal zuhören möchte, dann lässt sich vieles auch ganz einfach erklären und dann versteht man vielleicht auch besser.
Genau, und da dachten wir uns, gut, wenn wir das mit dem Out-Idem-Kreuz erklären, dann greifen wir vielleicht so ein paar andere Sachen auf, die einem im Alltag doch öfter begegnen, wo Patienten nicht wissen oder nicht wissen können, warum manche Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden in Arztpraxen. Dazu gehört zum Beispiel klassischerweise das in Anführungszeichen Missverständnis beim Check-up mit dem angeblich großen Blutbild. Vielleicht, Markus, erklärst du nochmal, was eigentlich zum ganz normalen Kassen-Check-up, der euch ab 35 alle 3 Jahre zusteht, dazugehört.
Ja, also die Grundidee des Check-ups oder der Gesundheitsuntersuchung ist eigentlich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Da geht es vor allen Dingen um Gefäßverkalkungen, die durch zu hohe Cholesterinwerte hervorgerufen werden und um Diabetesprävention, also dass man frühzeitig erkennt, ob jemand einen Hinweis oder eine Vorstufe von Diabetes hat. Das ist alles, was sozusagen in diesem Check-up eigentlich abgehandelt werden soll. Also es geht nicht darum zu schauen, wie sind Nieren, wie sind Leberwerte, wie ist denn so der gesamte Gesundheitszustand. Das ist sozusagen nicht Sinn dieses Check-ups und das ist manchmal wirklich missverständlich. Und das, was sich Patienten immer unter dem sogenannten großen Blutbild vorstellen, ist beim Mediziner, ein großes Blutbild bedeutet eigentlich rote-weiße Blutkörperchen, Blutplättchen und alle Untergruppen von den weißen Blutkörperchen.
Das genau, ist also das Differentialblutbild, also die Aufschlüsselung der einzelnen Zellreihen, dazu gehört eben nicht Leber- und Nierenwerte, das sind die Leber- und Nierenwerte und nicht das große Blutbild.
Genau, und das, was die meisten sich darunter vorstellen, ist eigentlich im Prinzip eine komplette Latte von, genau, der Rundumschlag über alle Laborwerte. Aber das ist eben nicht Sinn dieser Gesundheitsuntersuchung und eben auch nicht Kassenleistung. Da muss man halt auch immer sagen, die Kassenleistung soll euch im Prinzip ermöglichen, dass ihr eine vernünftige, grundlegende Basisversorgung an medizinischen Dienstleistungen habt. Also ihr habt, wir sind in Deutschland wirklich da gut aufgestellt, dass viele, viele Dinge bezahlt werden, aber es ist eben eine Grundversorgung. Dazu gehört natürlich nicht, dass man mal gerne wissen möchte,
wie der Vitamin-D-Spiegel
ist oder der Selenspiegel, oder ich wüsste mal gerne aus reinem Interesse ohne Beschwerden. Das ist tatsächlich etwas, was nicht Sinn der Krankenversicherung ist, denn das geht alles natürlich zulasten der Allgemeinheit. Das muss man immer im Hinterkopf haben.
Das heißt, genau, Solidaritätsprinzip heißt das, aber ich wollte kurz nochmal sagen zum Checkup. Also da gehört tatsächlich nur Cholesterin, sprich LDL, HDL, Triglyceride, der Nüchternzucker und dann noch ein Urinstix dazu und natürlich die körperliche Untersuchung, gar keine Frage.
Und einmal Blutdruck messen im besten Fall noch.
Genau, das gehört dazu. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind, ab 35 immer nicht vergessen, gerade bei dem schönen Wetter, die Hautkrebs-Screening-Untersuchung alle 2 Jahre, auch ganz wichtig. Was haben wir noch an Vorsorgen? Jetzt gerade mit aktueller Studie wieder die Mammographie bestätigt, dass die gute Ergebnisse liefert, ist zwischen 50 und 75 alle 2 Jahre bei den Frauen.
Genau, für Männer ist dann natürlich ab 45 die Prostatakrebsvorsorge Pflicht und ab 50 mittlerweile für beide Geschlechter die Koloskopie, also die Darmspiegelung. Und wenn sich dort ein Polyp zeigt, dann muss man die ein bisschen früher wiederholen, nämlich beim kleinen Polypen nach 5 Jahren, bei großen Polypen nach 3 Jahren. Wenn sie komplett unauffällig ist, macht man sie einmalig nochmal nach 10 Jahren.
Genau, und da gibt es alternativ, man muss es zumindest mal einmal erwähnt haben, den IFOPT. Das ist ein Test auf, also ein immunologischer Test, wo man Blut im Stuhl testet, und der wird auch ab 50 alle 2 Jahre bezahlt.
Aber da muss man fairerweise sagen, Leute, lasst euch da nicht verunsichern. Es wird häufig als gleichwertig mit der Darmspiegelung gesehen, ist es aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht. Weil, wenn schon Blut im Stuhl drin ist, dann ist auch schon irgendwas, was da nicht hingehört.
Genau, und ihr kommt natürlich schlussendlich an der Darmspiegelung dann nicht drum rum. Vernünftigerweise muss man natürlich reingucken, wo was blutet und das dann beheben kann.
Genau, und vergesst nicht, die Darmspiegelung ist nicht nur eine Vorsorge, sondern man kann auch gleich was machen. Wenn man den Polypen nämlich sieht bei der Darmspiegelung, wird er einfach direkt in der Untersuchung abgetragen und dann bildet sich aus diesen Polypen erst gar kein Darmkrebs.
Ja. Also bitte geht alle schön brav zur Vorsorge. Vorsorge heißt Vorsorge, weil wir vorsorgen wollen. Das heißt, wir warten nicht, bis es uns schlecht geht, sondern wir wollen Erkrankungen möglichst in ihrem Frühstadium erkennen, wenn sie denn da sind. Und dafür sind diese Untersuchungen gedacht.
Dass man sie eben dann auch frühzeitig gut behandeln kann.
Genau.
Und das ist tatsächlich auch ein Meilenstein unseres Gesundheitssystems, dass das eben auch bezahlt wird und ihr diese Kosten nicht selber tragen müsst.
Genau, da gibt es ganz andere Länder auf der Welt, wo es das entweder gar nicht gibt oder eben nur gegen sehr viel Geld gibt und so viel ja über unser Gesundheitssystem gemeckert wird. Und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, gibt es eben auch sehr gute Seiten und das ist einer davon.
Genau.
Aber kommen wir nochmal zurück zu dem ursprünglichen Thema, nämlich die ganzen Pöbeleien und Unfreundlichkeiten, die einem manchmal begegnen, wie Markus schon sagte, das ist die Minderheit, die leider immer hängen bleibt. Aber wenn, dann ist das schon manchmal ganz schön extrem. Wir hatten jetzt gerade letzte oder vorletzte Woche, wann war das mit der E-Mail?
Ja, ich glaube, das ist schon 2-3 Wochen her. Da kam also eine Patientin, die noch nicht so oft bei uns in der Praxis war, hatte eigentlich einen Termin bei mir, den hat sie nicht abgesagt, und wir machen das mittlerweile so, weil das leider recht häufig mittlerweile vorkommt, dass wir dafür ein kleines Ausfallhonorar berechnen, nicht um uns finanziell zu bereichern, sondern halt um auch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass es wirklich sinnvoll ist, auch Termine rechtzeitig abzusagen, damit andere Patienten auch diesen Termin vielleicht noch wahrnehmen könnten. Weil wir da natürlich sehr eng gesetzt sind.
Na, es geht auch darum, man hat natürlich wenig Termine und wenn dann einer ausfällt, weil jemand nicht kommt, nicht abgesagt hat, ist das einfach super ärgerlich. Und mit den heutigen Medien, Handy, Mail, unsere Telefon-KI, man erreicht uns halt immer und es gibt eigentlich keinen Grund und keine Ausrede,
warum man eben nicht absagen kann. Ne? Ja, und in dem Fall war es halt einfach so, dass die Patientin nicht abgesagt hatte, wir ihr diesen Termin dann mit einem kleinen Ausfallhonorar in Rechnung gestellt haben, woraufhin die Patientin dann, statt vielleicht auch mit Einsicht zu reagieren uns dann per E-Mail bepöbelte, was uns dann einfallen würde. Sie hätte den Termin ja unter Zeugen abgesagt, was natürlich nicht stimmte, und bedrohte uns dann mit Anwalt und Anzeige bei der Ärztekammer und so weiter und so fort. Also
wir können deswegen sagen, sie hat nicht versucht, uns anzurufen, weil das wird eben über unsere Telefon-KI komplett aufgezeichnet. Jede Telefonnummer, die uns anruft, sehen wir im System.
Und da wird auch jede tatsächlich zurückgerufen
von genau, uns. Ne? Und, aber nichtsdestotrotz, eigentlich ist ja gehupt wie gesprungen. Am Ende ist es einfach so, dass wirklich nicht nur richtig unverschämte E-Mails kamen, sondern wirklich dann mit, wir werden verklagt und dies und das. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, wegen so einer gefühlten Banalität eigentlich. Damit
es war natürlich völlig leere Drohung, keine Frage, aber allein, dass überhaupt keine Selbstreflexion stattfand und überhaupt keine Einsicht, dass man da vielleicht selber einen Fehler gemacht hat. Es hätte ja völlig gereicht, hätte sie einfach gesagt, Mensch, da habe ich irgendwie, das habe ich vergessen, tut mir leid. Da hätten wir ihr im Prinzip das Honorar auch erlassen. Das ist ja gar keine Frage. Es geht uns wirklich nur darum, dafür zu sensibilisieren. Aber da war halt überhaupt keine Einsicht, ganz im Gegenteil.
Ja, da waren unsere Mitarbeiterinnen doch etwas verwundert, was da für Mails kamen. Und sowas passiert dann öfter, ne? Oder wenn du das dann, also eine gefühlte Erpressung irgendwie stattfindet, so nach dem Motto, ja, wenn du das nicht machst, dann kriegst du einen schlechten Eintrag oder so. Und das ja,
in dann dem Leute Fall ging es sogar so weit, dass uns dann gedroht worden ist, dass wenn wir das jetzt nicht irgendwie zurücknehmen, dann werden uns 500 Euro von ihr, also ganz pseudomäßig, in Rechnung gestellt, plus ihr Anwalthonorar und hast du nicht gesehen. Also es war völlig abstrus.
Ja, es ist manchmal wirklich so abstrus, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, aber es beschäftigt einen halt trotzdem.
Eigentlich lacht man auch ein bisschen drüber.
Ja, lacht man ein bisschen, lacht man auch drüber. Aber,
also ne, ein bisschen Galgenhumor.
Ja, es ist wirklich Galgenhumor. Ja, es ist einfach die Fassungslosigkeit ob der Art der Menschen, die da manchmal rüberkommt. Genau, und ja, diese ganzen Bewertungsplattformen, denen man sich heutzutage stellen muss auf vielen Ebenen, wo man ja, also das ist ja wirklich verrückt, ja, du lässt dich irgendwie nieder und auf einmal stehst du im Internet, ja, du hast dich da nie, keiner fragt dich, ob du da stehen willst.
Also das ist auch ganz interessant, man weiß auch gar nicht, woher diese Plattform eigentlich diese Daten von einem bekommen. Man ist plötzlich natürlich bei Google gelistet, weil man eine Website hat, okay, aber auch so Plattformen wie Yameda, Sanego oder ähnliches, das sind Bewertungsplattformen für Mediziner, da taucht man einfach auf, ohne dass man sich jemals da irgendwo angemeldet hat. Und ohne dass man sich da rausnehmen kann. Man kann sich da nicht rausnehmen, man kann nicht verhindern, dass die Daten irgendwo abgreifen. Also das ist ein völlig merkwürdiges System. Da gibt es auch diverse Klagen von Kollegen schon gegen. Aber das Problem ist halt einfach, da kann halt jeder anonym seinen Müll abladen und kann irgendwelche Sachen über jemanden schreiben und das wird halt auch überhaupt nicht geprüft oder gefiltert oder irgendetwas.
Das wird nicht geprüft, das wird nicht gefiltert und du kannst das im Grunde nicht mehr rausnehmen. Also du kannst das dann zwar melden, dann wird das geprüft, aber dann sagen die eigentlich meistens, ja nö, gibt's keine Probleme mit und da müssen sie jetzt halt mit leben, ne? Aber dass du da gar nicht zugestimmt hast, dass man dich da in irgendeiner Art und Weise bewertet, das finde ich das irgendwie eine komische Geschichte.
Na, da kann ich ja mal aus dem eigenen Leben schwank erzählen. Als wir noch in Plön in Schleswig-Holstein gewohnt haben, da hatte ich mal einen Patienten, der zu uns in die Praxis kam. Ich habe den vorher noch nie gesehen, der war vorher noch nie bei mir. Ich habe ihn dann noch am gleichen Tag rangenommen, weil ich noch einen Termin frei hatte. Er saß dann vor mir und meinte, er bräuchte jetzt eine Bescheinigung von mir für das Finanzamt. Weil er hat seit Jahren seine Steuererklärung nicht gemacht. Das Finanzamt hat natürlich dann entsprechend reagiert. Das ging bis hin zu Zwangsmaßnahmen, die da angedroht worden sind. Er fühlte sich einfach nicht in der Lage, eine Steuererklärung aufzugeben aus psychischen Gründen und versuchte mich dann zu nötigen, dass ich ihm genau das attestiere. Ich kannte den Patienten nicht, es gab dazu keine Vorgeschichte und so ein Gefälligkeitsattest, das ist sowieso eine ganz, ganz heikle Nummer.
Ja, das ist immer so ein geflügeltes Wort, Gefälligkeitsatteste, das kommt tatsächlich in diversesten Formen täglich auf einen zu, ob das so ist, wie Markus sagt, oder ich will nicht am Sportunterricht teilnehmen, weil, oder ich kann dies oder das nicht, und das ist natürlich für uns, insbesondere für uns Hausärzte, finde ich relativ schwierig, weil du natürlich eine Beziehung zum Patienten hast und die jetzt auch nicht irgendwie schädigen willst. Oder ne, also da muss man schon immer überlegen, was will man denn nur ausstellen oder auch nicht oder was ist überhaupt medizinische Aufgabe und was nicht. Und in dem Fall, ich meine Finanzamt, ich meine...
Naja, das Problem war dann halt am Ende, dass ich dann versucht habe, noch so einen Mittelweg mit ihm zu gehen. Ich habe schon gesehen, dass er irgendwie in seiner Art natürlich irgendwie sich in einer Notsituation gesehen hat und habe ihn dann insofern attestiert, für das Finanzamt, dass er sich aktuell selber nicht dazu in der Lage sieht, aus psychischen Gründen, nicht, dass ich das so sehe, sondern dass er das so einschätzt, und habe auch die Empfehlung gegeben, ob man ihm nicht sozusagen eine Beratung zur Seite stellen könnte, damit das dann vielleicht gütlich abläuft am Ende. Daraufhin ist er dann im Nachhinein offensichtlich so sauer über diese Empfehlung meinerseits gewesen, dass er dann sich bemüßigt gefühlt hat, bei Yameda dann irgendwie reinzuschreiben, keine Ahnung, nimmt Patienten nicht ernst, spricht wie ein Kneipier und ja, was weiß ich nicht. Ja, das war geil, ein Kneipier. Ja, also das war wirklich, also völlig, also da ist man wirklich fassungslos, und man hat wirklich keine Handhabe, dann auch bei diesen Plattformen da irgendwie Widerspruch gegen sowas einzulegen. Das steht dann halt einfach so im Internet. Also völlig unreflektiert, aber ja.
Ja, das sind so die kleinen und großen Ärgernisse, die einem neben dem Alltäglichen dann auch noch begegnet, wenn du dann mal auf deine Homepage beziehungsweise dich mal selbst googelst und dann irgendwie ein paar Tage später oder ein paar Wochen später liest, dass so jemand was eingetragen hat. Das ist dann immer ein ganz tolles Gefühl. Im besten Falle guckst du da zufällig am Wochenende drauf, dann ist dein Wochenende auch dahin. Ja, genau.
Also wir tatsächlich mittlerweile gelernt haben, mit sowas deutlich besser umzugehen.
Ja, man wird besser.
Also wenn einem das zum ersten Mal passiert, dann trifft einen das schon ziemlich stark, das muss man ehrlich so sagen.
Ja, man mag es kaum glauben, aber wir sind am Ende auch nur Menschen und haben auch eine Psyche und psychische Belastung. Und das ist das manchmal, wenn sich das dann auch so häuft am Tage, wenn man wirklich so 3-4 Patienten hat, die einen so ein bisschen, ja, ich sag mal, anmachen oder so, dann ist man schon am Abend ganz schön bedient. Das ist dann...
Ja, das ist manchmal, macht einen das so fassungslos, weil das auch mit so einer Respektlosigkeit einhergeht, ja. Also es ist ja so, man hat sowieso als Mensch doch voreinander Respekt, das ist doch die eine Sache, aber ich kenne das noch aus meiner Erziehung auch so, dass man eben auch vor gewissen Personen einfach, wie zum Beispiel dem Arzt oder wie zum Beispiel dem Lehrer, ja, der Pfarrer ist vielleicht nicht bei mir, aber zum Beispiel der Lehrer und so weiter, das sind halt Respektspersonen gewesen, mit denen man auch einen respektvollen Umgang pflegt. Und das ist heute so völlig verloren gegangen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das sind nicht nur die jungen Generationen, bei denen das so ist. Das sind auch die Älteren und das sind auch die ganz Alten.
Ja, also da kann man gar nicht so unbedingt ausmachen und sagen.
Einmal nicht der Generation Z die Schuld geben.
Man kann denen ja vieles anhängen, aber das gehört nicht zwangsläufig dazu. Und das sind dann auch die Momente, wo wir im Team manchmal uns zusammenstellen müssen und einfach drüber reden müssen und jeder so seinen Frust mal kurz loslässt, das tut dann auch gut, und dafür ist ein Team eben auch da. Genau. Ich glaube, das kriegen wir eigentlich immer.
Das klappt in unserem Team hervorragend. Gut, ja. Also ganz, ganz liebe und viele Grüße wie immer raus an unsere Mädels. Und wir wollen uns an der Stelle auch nochmal kurz bei all unseren Patienten bedanken, die wirklich auch freundlich sind, mit denen wir einen ganz, ganz tollen Umgang haben, auch für die ganz vielen netten Kommentare, die ihr uns auch auf den Plattformen hinterlassen habt.
Ja.
Da freuen wir uns echt drüber. Und
das tut gut.
Da möchten wir auch an der Stelle mal Danke sagen, dass nicht immer nur die Leute, die, sag ich mal, negativ sind, eine Plattform bekommen, sondern eben, dass auch die ganzen, ganzen netten Leute, die jeden Tag versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, auch einmal das Dankeschön bekommen.
Und vor allem eigentlich in den Vordergrund gehören, so ist es tatsächlich.
Genau, denn eigentlich müssten die vielen netten Leute eigentlich die wenigen schlechten eigentlich völlig verdrängen und platt machen.
Ja, die machen wir jetzt platt. So sieht's aus. Und was wir noch gerne ansprechen wollten in dem Zusammenhang, weil das ja indirekt auch tatsächlich, wie soll ich sagen, mit der Aggressivität der Menschen zu tun hat, ist natürlich, dass der Input generell in den Praxen, jetzt nicht nur hausärztlich, sondern natürlich auch andere niedergelassene Kollegen betrifft, dadurch, dass einfach super viele Kollegen in den nächsten Jahren in Rente gehen. Also jeder kennt unsere Alterspyramide in allen Bereichen des Lebens, kommt das gerade auf uns zu, und im medizinischen Bereich am meisten. Wir hatten uns mal nochmal Zahlen rausgeschrieben, weil wir dachten, das ist doch so eindrücklich, dass man das mal erwähnen muss. Also überhaupt, dass in den nächsten 5 Jahren ein Viertel der Hausärzte aufhört, das finde ich schon krass. Also ich meine, wenn man das jetzt mal auf unsere Kleinstadt bezieht, dann, ja, wenn die wegfallen, kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, das ist schon ein großes Problem, und es sind ja jetzt schon super viele Kollegen noch tätig, die eigentlich schon seit 10 Jahren in der Rente sein könnten, ne? Also ja. Es sind ganz, ganz viele hausärztliche Kollegen, die weit über 70 sind hier bei uns in der Region tätig. Wir hatten leider jetzt auch zwei Fälle in kurzer Zeit, wo Kollegen im Umkreis einfach verstorben sind, noch während ihrer Praxistätigkeit. Also im Prinzip ein ganzes Leben dem Patienten gewidmet haben und selber von ihrem Ruhestand am Ende dann nichts mehr hatten.
Ja, das war furchtbar. Also 37% sind 60 oder älter. Also das ist schon eine Zahl. Das heißt, 2035, also in 10 Jahren, fehlen uns halt einfach mal schlappe 11.000 Hausärzte in Deutschland. Das muss man halt auch erstmal nachproduzieren, ne?
Ja, und das kann man halt auch so einfach gar nicht mehr auffangen. Wir haben zwar mehr Medizinstudierende als je zuvor, aber man muss auch sagen, die müssen natürlich erstmal durch Studium durch, die müssen erstmal durch eine Facharztausbildung, dann gehen mal gut 11 bis 12 Jahre drauf, bis die überhaupt zur Verfügung stehen. Und es ist ja nun mal auch mittlerweile so, dass viele eben nicht mehr unbedingt die Selbstständigkeit bevorzugen wollen, was auch zum Teil wirklich legitime Gründe hat, warum das so ist. Genauso wie in allen anderen Berufsgruppen auch, nehmen auch Teilzeitmodelle natürlich bei Ärzten zu und das ja auch gerechtfertigterweise. Nun muss man eben schauen, wie man diese Last eben mit weniger Leuten stemmen kann und da wird man gesellschaftlich einfach auch neue Wege finden müssen.
Ja, neue Wege. Also da gibt es natürlich viele Ansatzpunkte von eben nicht akademisiertes Praxispersonal. Das ist sicherlich eine Säule, die total wichtig ist. Dann ist die andere die gesellschaftliche Säule, dass die Leute halt einfach akzeptieren müssen eigentlich, dass halt nicht 24/7 der Hausarzt irgendwie zur Verfügung steht und nachts um oder spät abends um 9 Uhr noch irgendwie den Hausbesuch nach 12 Stunden Arbeit macht.
Was wir durchaus auch manchmal noch machen müssen tatsächlich.
Machen müssen und
für manche Patienten auch gerne machen. Aber trotzdem ist es so, wie Jona sagt, man kann nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche für andere Leute zur Verfügung stehen. Ja, also man ist auch als Arzt eine Privatperson, hat ein privates Leben, man hat Familie. Ja, und euch ist das ja auch wichtig da draußen. Ne? Ihr kennt das aus der eigenen Erfahrung und ihr würdet vor euren Chef auch nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen.
Wollen. Ja, das auch die in dem Zuge natürlich die ständige Erreichbarkeit, die natürlich auch durch unsere Digitalisierung dann Einzug genommen hat, dass man oft im Feierabend noch belästigt wird. Also das versuchen wir komplett rauszunehmen, dass wir irgendwie unsere Mitarbeiter außerhalb der Sprechzeiten anschreiben, weil man muss auch einfach mal sein Hirn ausschalten können. Und das sollte man, glaube ich, auch jedem raten, dass man dieses scheiß Handy manchmal weglegt.
Vielleicht wird mal was Lustiges durch die Gruppe geschickt abends, aber das soll es eigentlich dann auch gewesen sein.
Ja, das dient
sein.
Der Unterhaltung, das dient nicht der Drangsalierung. Das ist was völlig anderes.
So aber es ist tatsächlich so, wir waren jetzt am Freitag auf Samstag in Stuttgart beim Hausärzteverband und haben uns
viele Grüße an die Kollegen,
falls sie zuhören. Ja, genau. War eine sehr schöne Veranstaltung. Genau, sehr nette Kollegen. Und es ist halt auch echt immer interessant, sich mit anderen Kollegen da auszutauschen, die ja in anderen Regionen auch einfach tätig sind. Mhm. Und die erzählen tatsächlich alle dasselbe. Also es ist überall das Gleiche. Auch jetzt vor kurzem Langeoog zur Sportmedizin wieder gewesen, wie jedes Jahr. Und da treffen aus ganz Deutschland Kollegen aus allen verschiedenen Fachrichtungen. Und alle berichten dasselbe. Und es ist wirklich enorm geworden, was die Anspruchshaltung von einigen Patienten einfach ist. Und da wird es Änderungen in den nächsten Jahren geben müssen. Es wird nicht mehr möglich sein, für jeden Patienten am gleichen Tag einen Termin frei zu machen. Wir versuchen das schon bei uns in der Praxis.
Ja, mit der Akutsprechstunde, aber das ist natürlich auch zeitlich limitiert.
So ist es.
Und die ist halt morgens, ne? Da muss man halt dann auch aufstehen. Das klappt bei dem einen oder anderen auch nicht immer.
Genau so ist es. Aber da muss man halt wirklich schauen, das ist ein beiderseitiges Verständnisproblem einfach auch. Ne? Als Arzt haben wir natürlich Verständnis dafür, dass unsere Patienten in gewissen Situationen einfach nicht wissen, wie sie mit bestimmten Sachen umgehen sollen, wie sie es einschätzen sollen. Aber andererseits ist es eben auch so, dass wir uns nicht 10 teilen können und auch nur ein gewisses Pensum am Tag schaffen. Weil irgendwo soll ja auch die Qualität für den Einzelnen noch erhalten bleiben.
Also ihr glaubt gar nicht, wie oft wir das, also Markus und ich diskutieren oder wir im Team diskutieren, wie wir manche Abläufe verbessern können, wie wir die Versorgung verbessern können, wie wir und ob wir mehr Kanäle aufmachen, um uns zu erreichen. Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal erwähnt, aber ne, also ihr müsst euch vorstellen, der Patient, der live vor dir steht, das ist ja noch in Anführungszeichen das geringste Problem. Du hast das Telefon, du hast das Faxgerät, du hast das E-Faxgerät, du hast KIM, also so eine digitalisierte verschlüsselte E-Mail-Adresse.
Du hast die normale E-Mail, da haben wir natürlich einmal die von der Allgemeinmedizin und der Betriebsmedizin.
Genau, dann hast du dreimal am Tag Post, das muss ja auch bedient werden, da kommen Amtsanschreiben, die kannst du auch nicht in 3 Wochen liegen lassen, sondern
dann hast du noch ein Notfallhandy für bestimmte Sachen.
Ja.
Also es ist ein enormer Input von etlichen Stellen am Tag und dann sitzt natürlich mal so ganz nebenbei auch noch der Patient vor dir, der natürlich auch sein Anliegen möchte, was ja eigentlich der wesentliche Punkt sein sollte. Aber das ist wirklich, also wir bekommen wirklich pro Tag einen Befundstapel von mindestens, also das ist wirklich nicht übertrieben, von mindestens 100 Seiten pro Arzt. Das sind also ganze Bücher, die als Arztbriefe, als Berichte von anderen Kollegen und so weiter und so fort kommen. Die muss man auch jeden Tag abarbeiten, weil sonst sind es nächsten Tag 200 Briefe und so weiter
und so fort. Naja, und sind ja zum Teil wichtige Befunde da. Dann telefonierst du vielen Befunden hinterher. Das klappt auch nur bedingt mit Hin- und Herschicken. Zu dem Thema übrigens elektronische Patientenakte. Ich will nicht sagen, viele Grüße ans Gesundheitsministerium, aber es klappt auch nur bedingt gut, bei vielen noch gar nicht freigeschalten. Also ja, sind so die großen und kleinen Probleme, die sicherlich auch in allen Berufen auf einen zukommen. Aber ja, man fragt sich einfach immer, wie kann man es besser machen, wie könnte man es verbessern. Deswegen waren wir unter anderem da bei diesem beim Hausärzteverband eben auch, weil da sowas natürlich auch in der Fachschaft sozusagen diskutiert wird und besprochen wird und wir uns dann natürlich auch berufspolitisch irgendwo engagieren wollen, weil nur meckern bringt ja nichts, sondern man muss ja halt auch schließlich mal was tun.
Genau.
Und
deswegen finden wir es halt super, dass wir auch so ein bisschen über diesen Podcast eben Aufklärung
erreichen können.
Genau, Aufklärung für euch machen können, vielleicht auch ein paar Sachen erklären können, damit ihr manchmal auch die Seite des Arztes vielleicht besser verstehen könnt, was bestimmte Hintergründe sind, warum man was vielleicht manchmal direkt machen kann oder auch nicht direkt machen kann.
Dementsprechend wäre es uns auch wichtig, aber würden wir uns auch freuen, wenn ihr einfach mal Fragen stellt, was euch interessiert, was ihr so vielleicht nicht fragen würdet, wenn ihr so in der Sprechstunde bei uns oder bei einem Kollegen sitzt.
Genau, deswegen wird es demnächst auch nochmal eine Umfrage auf Instagram geben bezüglich Frage-Antwort. Ne? Da könnt ihr tatsächlich dann eure Fragen direkt stellen, die wir dann hier im Podcast entsprechend beantworten werden.
Das muss nicht berufspolitisch sein, das kann medizinisch sein, das kann, privat hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, müssen wir mal drüber reden, ob wir die dann beantworten, aber alles Mögliche, was euch so einfällt.
Genau, also alles, was ihr vielleicht gerne wissen wollt. Aber genau, zum Thema Verständnis gehört natürlich auch vielleicht mal zu verstehen oder vielleicht auch das Interesse, was verdient denn eigentlich ein Arzt so? Also warum macht er das denn? Das ist ja immer, wird ja immer viel so drüber gemauschelt. Es gibt zigtausend Statistiken im Internet, die alle im Prinzip irgendwas anderes sagen. So richtig stimmt keine.
Ja, sie stimmen natürlich auch deswegen immer nicht, weil sie völlig willkürlich oft irgendwas rausgreifen, die
oft
Statistik
nicht
der Tagesschau.
Genau, oft wird ja nicht unfassbar unterschieden, was ist denn ein Umsatz, was ist ein Gewinn.
Ist
ja
es ein Facharzt, ist es ein Assistenzarzt, ein Oberarzt, ein Chefarzt? Das sind Jahre und Jahre an Berufserfahrung auch dazwischen. Also das kann man ganz oft auch da wieder wie in anderen Berufen nicht wirklich einfach vergleichen. Das ist schwierig, selbst zwischen den Ärzten kommt ja dann auch drauf an, in welchem Konzern arbeitest du. Wir haben Tarifverträge in den Krankenhäusern, die gibt es ambulant nicht. Da versucht man sich zwar an denen zu orientieren, aber ist natürlich auch nicht immer möglich, weil die Verdienstmöglichkeiten in Krankenhäusern, die ja Krankenhauskonzerne in der Regel sind, natürlich ein ganz anderer ist als wir kleine Fische, die so und so viel Angestellte haben.
Genau. Aber einfach mal nur so, damit ihr könnt euch ja mal so die Frage stellen, Ärzte rechnen ja immer in Quartalen, ne? Also ein Quartal ist sozusagen 3 Monate, das Jahr ist in 4 Quartale aufgeteilt. Das ist immer das, wenn der Arzt sagt, ihr müsst mal wieder die Karte vorbeibringen, dann ist ein neues Quartal angebrochen.
Genau.
Und so ein Quartal, das ist immer ein Abrechnungsabschnitt, also 3 Monate. Ne? Und jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, was glaubt ihr denn, was ein Facharzt Allgemeinmedizin, also Hausarzt, für einen Patienten im Quartal von der Krankenkasse bekommt im Durchschnitt? Ja, egal, ob er einmal kommt, ob er zweimal kommt, ob er 5 oder 10-mal kommt. Ihr habt euch eine Zahl jetzt einfach im Kopf mal ausgedacht und Fakt ist, aktuell im Quartal 3 2025 liegt dieser Wert bei 51,20 Euro brutto.
Regelleistungsvolumen. Jetzt müssen wir noch
das bedeutet, das kriegt man im Durchschnitt für einen Patienten voll vergütet von den Krankenkassen. Jetzt kommen natürlich noch so ein paar Zusatzleistungen dazu, die man da noch draufrechnen muss. Das sind immer so Kleinst-Euro-Beträge. Aber am Ende des Tages kann man so rechnen, so ein Scheinwert, also die komplette Vergütung halt für einen Patienten pro Quartal sind ungefähr 75 Euro brutto. Das heißt, ihr arbeitet, egal wie oft ein Patient kommt, für diesen Betrag 3 Monate lang. Ja,
brutto.
Brutto, das muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie schlecht über Handwerker oder sowas reden, aber wir haben vor 2 Jahren einen Fliesenspiegel an der Küche anbringen lassen und das waren so 2,5 Quadratmeter oder so.
Nach weniger.
Ja, oder weniger. Die Fliesen hatten wir selber besorgt, also er hat sie tatsächlich nur geklebt. Und hat uns dann eine Rechnung geschickt und hat darin das Einrichten einer Baustelle.
Das heißt, das geflügelte Wort in der Familie Ober.
Einrichten einer Baustelle hat er uns berechnet. Das hieß, er hat original einfach nur ein Malervlies auf die Küchenplatte geklebt. So, dafür hat er uns 150 Euro berechnet. Also das muss man sich mal überlegen. 150 Euro Einrichten einer Baustelle versus 3 Monate Patientenbehandlung. Für 6 Jahre Medizinstudium, für 5 bis 6 Jahre Facharztausbildung plus mehrjährige Promotion.
Ja, also Markus würde sagen, der fällt einem ein Ei aus der Hose. Ja.
So könnte man das sagen.
Echt so, ne? Und das ist im Prinzip das, wo dann, wo man dann eben über die Masse in Anführungszeichen arbeiten muss. Deswegen haben Hausärzte heutzutage einfach auch viel mehr Patienten als früher, weil das da eben diese Budgetierung in dem Sinne noch nicht gab. Da wurde tatsächlich auch noch alles vergütet.
Also ganz früher muss man sagen, die Budgetierung, die gibt es schon seit sehr vielen, vielen Jahren. Die wurde jetzt aber in Baden-Württemberg sehr lange nicht mehr angewandt. Das wurde mit Überschüssen aus den Krankenkassen finanziert. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass seit gut 1,5 Jahren diese Budgetierung in Baden-Württemberg
wieder... Ja, verdammte Hacke, seit wir uns niedergelassen haben.
Genau, wieder greift und seitdem sinkt dieser Wert tatsächlich jedes Quartal weiter runter. Und nun soll ja jetzt angeblich die Endbudgetierung auch kommen. Und da wollten wir für euch nochmal kurz einordnen, was heißt denn überhaupt Endbudgetierung?
Jetzt würde man ja denken, vom Wortlaut her, okay, Endbudgetierung heißt, der Arzt kriegt alles vergütet. Also jeden Kontakt, den er zum Patienten hat, kriegt er auch bezahlt. Aber dem ist leider nicht so.
Genau, weil Endbudgetierung heißt im Prinzip, dass
bestimmte Leistungen
halt vergütet werden. Das ist zum Beispiel so, wenn man schon länger niedergelassen ist, kann man nach einigen Jahren keine Neupatienten mehr oder weniger mehr annehmen, weil eben diese Neupatienten im Budget nicht mehr, die werden im Budget sozusagen dann nicht mehr berücksichtigt. Und das soll jetzt zum Beispiel mit aufgehoben werden oder dass Hausbesuche zum Beispiel immer vergütet werden, denn auch die waren bisher budgetiert.
Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also es ist gewünscht, dass der Hausarzt Hausbesuche macht. Wir müssen sie nicht machen, das sei auch mal gesagt, aber es ist natürlich gewünscht und klar macht man das auch gerne und manchmal ist es auch notwendig. Aber die wurden einem dann noch weggekürzt. Das heißt, du fährst auf irgendeinen Nachbarort, der ein paar Kilometer weg ist. Du bist beim Patienten. Also da sind locker 1,5 Stunden. Du musst das nachdokumentieren und so weiter. Und das hast du dann nicht bezahlt bekommen.
Ja, beziehungsweise ist es sowieso schon so schlecht bezahlt, dass es sich sowieso nicht mehr lohnt. Deswegen machen halt viele Kollegen auch schon keine Hausbesuche mehr. Aber dann wird das im schlimmsten Fall, wenn der Topf leer ist, auch noch nicht bezahlt. Also fragt man sich manchmal, wo sind wir eigentlich?
Ja, da... weiß man auch manchmal nicht, was man sagen soll.
Deswegen gab es ja auch mal vor ein paar Jahren eben diese Idee, dass man tatsächlich den Patienten einfach auch kassenversicherten Patienten eben tatsächlich auch mal die Kosten schickt, die sie im Quartal sozusagen im Gesundheitssystem verursacht haben, nicht um zu sagen, ihr müsst das bezahlen oder so, sondern einfach, um nur mal ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu schaffen, was da eigentlich für Kosten entstehen.
Und das ist ja dann manchmal der Vorteil, in Anführungszeichen, bei Privatpatienten, weil die sehen das natürlich immer, was die Leistung kostet.
Die sehen das tatsächlich, die kriegen natürlich,
ne,
die Leistung dann zugesandt und wissen dann, was sie für was bezahlen müssten oder was wert ist an Leistung. Aber da wirklich diese Idee, einfach Aufklärung zu betreiben, dass die Menschen auch mal sehen, was stecken da eigentlich für enorme Kosten hinter.
Übrigens, Kosten, die Zahl, die wir uns aufgeschrieben haben von der KBV, aktuelle Zahlen, wie viel ein Patient pro Jahr ambulant kostet, sind 716 Euro, also in jeglicher Form, sei es Arzneimittel, Arztkontakt und so weiter.
So als Durchschnittswert.
Ne? Versus 9.465 Euro stationär.
Also fast das Zehnfache.
Mehr als das Zehnfache zum einen. Und das andere ist, dass dann wiederum der Großteil der Patienten ambulant trotzdem betreut wird.
Genau, man kann fast schon Pi mal Daumen sagen, 90-95% der Patienten sind ambulant betreut und behandelt und nur 5-10% der Patienten im stationären Bereich. Also je nachdem, welche Studie man sich dazu
anzieht. Genau, aber 99.000 Praxen in Deutschland, also alle niedergelassenen Praxen, versorgen täglich 3,8 Millionen Menschen. Irre, oder? Das finde ich irre.
Ja, wenn man bedenkt, dass wir ungefähr 80 Millionen Einwohner haben. Ja,
totaler Wahnsinn.
Genau.
Da habe ich übrigens mal als Student, das muss ich noch erzählen, als Student da als Hiwi in der Allgemeinmedizin damals in der Uni Magdeburg mitgearbeitet und das ist jetzt auch schon 100 Jahre her gefühlt. Und da hatten wir damals ein Forschungsprojekt mit den Norwegern. Und da ging es dann nämlich auch schon drum, die Norweger haben im Schnitt irgendwie 3 Arztkontakte pro Jahr und wir Deutschen damals schon irgendwie 15 oder so. Dann haben wir uns gefragt, was da eigentlich schief geht, dass die Skandinavier offensichtlich deutlich seltener zum Arzt gehen als wir und warum das da weniger genutzt wird. Kann man sich auch mal drüber Gedanken machen. Also deswegen sage ich ja, es gibt viele, viele Ansatzpunkte, was wir ändern oder verbessern könnten in unserem System. Aber auch gute.
Genau, das Gesundheitssystem wird definitiv in einen Wandel treten müssen in den nächsten Jahren, weil so immer weiter wird es nicht funktionieren.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also da werden wir euch auch sicherlich mal so zukünftig immer mal wieder Modelle oder Ideen berichten, damit ihr mal selbst euch eine Meinung drüber bilden könnt. Und man kriegt das ja in den Medien doch immer mal wieder mit und jetzt ihr über uns. Und jetzt kann sich jeder mal darüber Gedanken machen.
Genau. Gut. Ja, in unserer nächsten Folge wird es tatsächlich nochmal um einen sportlichen Aspekt gehen. Wir haben euch ja schon ein bisschen was erzählt zur allgemeinen Ernährung für den Normalo und zur Bewegungs- und Sportempfehlung für den normalen Menschen. Das nächste Mal soll es ein bisschen mehr um den ambitionierten Sportler gehen.
Genau. Und danach würden wir eigentlich wirklich gerne so Frage-Antwort mit euch spielen. Also schickt uns gerne eure Fragen, folgt uns auf Instagram.
Facebook.
Und
alle anderen Plattformen, die es so gibt, unterstützt unseren Podcast. Genau. Das würde uns natürlich super freuen. Und fehlt uns auch gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert uns. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.